RD.
Wir wollen aber auch keinen Menschen da draußen zum Veganer erziehen, sondern wollen diese Alternative neben der Kuhmilch anbieten. Und wir haben unendlich viele Meinungen bekommen und komische Fragen. Wie könnt ihr euch dann jetzt auf einmal gegen das eigene Produkt stellen? Und das ist ja genau das, was wir auch gar nicht wollen, sondern die beiden ergänzen sich super. Der Haferanbau auf dem Milchviehbetrieb ist richtig geil.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Heute geht es hier um die Ehre bei 63 Hektar.
Bruder, es geht um die Ehre. Wir werden so gottlos über Ehren reden die ganze Stunde hier.
Ja, Maja Mokwitz und Andreas Kuhlage sind wieder am Start.
Kuhlage, das war wirklich ehrenhaft, wie du hier diesen einen Einstieg wieder geschafft hast.
63 Hektar, einer der großartigsten Podcasts in der ARD Audiothek. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt sofort. Sonst muss ich mich heute Abend wieder in den Schlaf weinen.
So sieht es nämlich aus. Kuhlage, ich freue mich. Ich habe mega Bock. Über was sprechen wir heute?
Ja, also wir sprechen erstmal über uns selbst.
Sehr gut.
Ich bin Andreas Kuhlage. Ich komme aus der Stadt, habe kaum Erfahrung mit Landwirtschaft und frage Maja mal Löcher in den Bauch. Und Maja, du bist die Expertin, ne?
Experten ist immer sehr, sehr hoch formuliert. Aber genau, ich bin die Landwirtin hier. Ich habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem reinen Ackerbaubetrieb, konventionell. Und genau, aus der Nähe von Hannover.
Und ihr seid unsere Hektis, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. So toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielen Dank für eure Treue über all die Jahrzehnte schon, die es diesen Podcast gibt.
Ja, wir feiern bald Einjähriges. Kuhlage, das müssen wir wirklich feiern. Und genau, wir freuen uns wirklich immer, was da so zurückkommt. Auch viele Einladungen. Wir müssen uns ja mit beschäftigen, wie wir das in unseren Terminkalender kriegen. Aber grundsätzlich, wir lesen alles und freuen uns über alles.
So, heute am gefühlt heißesten Tag dieses jungen Jahres sitzen wir hier im Studio und nehmen eine Podcast-Folge auf. Und als ich hierher gefahren bin, bin ich an einem Feld vorbeigekommen. Und dieses Feld ist bewässert worden.
Ja.
Und da habe ich mich kurz erinnert, Maja, wir hatten doch all die Wochen, all die Monate, hat es doch geschifft ohne Ende. Das kann doch nicht sein, dass jetzt nach ein paar Tagen Sonnenschein die verrückten Landwirte da jetzt schon wieder diese wertvolle Ressource nass da verplempern.
Da bist du direkt wieder zum Wutbürger im Auto geworden, ne? Hast dich wieder über die Landwirte.
War nur Spaß, aber ich frage mich wirklich, ist es denn schon wieder so trocken?
Also es ist ja so, dass manche Kulturen zu einem ganz gewissen Zeitpunkt Wasser brauchen. Zum Beispiel die Kartoffel oder der Mais. Das könnte natürlich sein, dass du das gesehen hast.
Es war so eine kleine, aber buschige, grüne Pflanze, vielleicht so einen halben Meter hoch.
Ja, klingt für mich, hast du Dämme gesehen?
Ja.
Es vielleicht Kartoffel gewesen sein. Aber auch wir zum Beispiel, auch hier in der Region hat es ja viel geregnet, da merken wir es auch bei unserem Weizen, weil wenn die Pflanze in den jungen Jahren sehr viel Wasser bekommt, dann bilden die einfach nicht so eine tiefe Wurzel aus. Das heißt, das Wasser, was jetzt vielleicht im Boden ist, da kommt die Pflanze gar nicht dran. Es ist also gar nicht verfügbar.
Ah, das ist so quasi im übertragenen Sinne, wenn ich an der Theke sitze und zu kurze Arme habe. So, dann kriege ich auch kein Bier. So. Oder?
Ja. Das war endlich mal ein Vergleich, der so ein bisschen gepasst hat, Kuhlage. Ich bin immer erstaunt, welche Vergleiche du ziehst, aber das war ein sehr, sehr gutes Bild.
Es geht heute um die Ehre, das habe ich schon gesagt, um Ehren natürlich. Die Ehren, die an der Pflanze obendran baumeln, da wo die Körner rauskommen irgendwann, ne?
Ja.
Das habe ich jetzt genau erklärt, wie jemand für die Sesamstraße so.
Ja, da sind die Pflanzen. Aber zum Glück haben wir einen Gast, und zwar jemand von den drei Ehrenbrüdern. Die haben sich nämlich auf einem Milchviehbetrieb selbstständig gemacht mit Haferdrinks. Das heißt, wir sprechen heute über den veganen Trend Haferdrinks und über unsere alte und traditionelle Milch. Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich spannend, diese Kombination. Vorher steigen wir nochmal ein in unsere Rubrik.
Ja.
Majas Landwort.
Kuhlage, erzähl mir doch mal was zur Paludikultur.
Bitte?
Paludikultur.
Junge, Paludikultur, Alter. Das ist so ein ehrenloser Blödbegriff.
Paludikultur. Blödbegriff.
Paludi, das hast du dir ausgedacht. Also es passiert ja selten, dass ich überhaupt keine Assoziation habe, aber Paludikultur.
Mhm.
Kultur ist irgendwas, eine Kulturpflanze. Paludikultur.
Also wenn du aufmerksam gewesen wärst, dann hättest du das mal mitgekriegt. Das ist nämlich gerade in den Medien ganz viel zu lesen. Zumindest ist es jetzt für dich und wird es wichtig sein, und du kannst darüber mitquatschen,
okay,
wenn wir das aufgelöst haben.
Paludikultur, mach mich schlau.
Paludi kommt aus dem Lateinischen und heißt Sumpf und Kultur, Cultura, Bewirtschaftung. Also es ist die Bewirtschaftung von Moorflächen. Landwirtschaft auf nassen Moorflächen.
Das geht?
Früher haben wir traditionell die Moorflächen eher trockengelegt. Jetzt schaut man eben, dass man die wieder bewässert und darauf dann andere Kulturen anbaut, die dann dazu passen, wie zum Beispiel Schilfhalme oder Grasfasern. Aus Schilfhalmen kennst du vielleicht die Reetdächer.
Ja.
Oder Grasfasern, daraus kann man Möbel machen. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Es ist halt nur sehr, sehr teuer, das alles wieder zurück zur Natur zu
verwandeln.
So.
Aber das war für mich jetzt neu. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, dass Moore wieder Moore sein sollen und so. Aber ich wusste nicht, dass die auch bewirtschaftet werden. Ich dachte, das sind dann Moore und dann steht da Landwirt daneben und denkt sich, scheiße, das war früher mal ein Feld. Jetzt leben da wieder die Tiere. Vielen Dank, liebe Grünen. Ich kann jetzt hier leider nicht mit meinem Trecker rüberfahren und es gar nicht nutzen. Aber das ist offenbar nicht so.
Das ist nicht so. Es gibt viele Lösungsansätze, wie man die Flächen dennoch nutzen kann. Aber natürlich braucht es auch da wieder die Infrastruktur und Abnehmer, die dann das auch wirklich abkaufen. Es muss auch die Nachfrage dafür geben. Ne?
Verstehe. Paludikultur. Genau.
Ist auch ein Zungenbrecher, ne? Moorböden sind die größten Kohlenstoffspeicher. Und deswegen möchte man sie wieder bewässern.
Ja.
Alles klar, Kulago. Lass uns da nicht zu weit ausholen. Wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast.
Ja!
Ein tolles Thema, deswegen.
Es gibt in Techte, im Münsterland, gibt es einen Hof. Auf diesem Hof leben drei Brüder. Und sie nennen sich die Ehrenbrüder. Und einer davon ist jetzt hier und es ist der Henning, er ist Agraringenieur, Biolandwirt und Experte für neue Pflanzenkulturen und ökologische Anbausysteme. Henning, habe ich an dieser Stelle schon irgendwas falsch erzählt?
Ja,
leider schon. Hallo zusammen, hi. Henning Fockenbrock, mein Name, genau, einer der drei Ehrenbrüder, aber eigentlich sind wir vier Brüder zu Hause vom Hof. Nur der vierte ist gerade noch im Abi-Stress oder hat in den letzten Zügen seines Abiturs. Der möchte sich noch nicht in das Startup mit einbringen. Genau, also dem lassen wir aber immer eine Tür offen, sobald er da Bock drauf hat, ist er mit dabei. Der geht gerade Richtung Maschinenbau, können wir auch noch super gebrauchen, irgendwann in Zukunft einbauen.
Ich dachte, dass der noch nicht mitmachen darf, weil er noch so klein ist. Ich habe sofort mit dem kleinen Bruder gefühlt, weil ich bin ja selber der Jüngste von vieren und dachte, ja, der Kleine darf wieder nicht mitspielen. Die Großen dürfen wir alles machen und ich gucke wieder zu. Aber nein, er dürfte auch irgendwann einsteigen.
Ja, absolut. Der heißt bei uns auch immer noch der Kleine, aber er ist tatsächlich mittlerweile größer als ich und er behält den Spitznamen der Kleine einfach. Das ist immer klassisch, natürlich. Wenn man einmal immer der Kleine war, dann bleibt man das irgendwie, ne?
Ja. Erzähl uns mal was zu eurem Startup, zu eurer Idee.
Ja, im Grunde genommen, ja, würde ich jetzt mal beim Hof anfangen. Wir haben einen ganz klassischen Milchviehbetrieb, wie man ihn kennt. Nur unsere Eltern haben dann im Jahr 2011 angefangen, eine eigene Hofmolkerei aufzubauen am Hof und die eigene Kuhmilch selber zu verarbeiten. Zu Frischmilch, Kakao und Joghurts. Damit sind wir ganz klein angefangen mit 11 Rewe-Filialen in Münsteraner, im Münsteraner Raum. Und damit sind wir im Grunde genommen gestartet. Mit 11 Rewe-Filialen sind größer geworden, haben mehr Milch vermarkten können.
Wie viele Milchkühe haltet ihr?
85 Kühe mit eigener Nachzucht und eben dem dazugehörigen Ackerbau. Heute machen wir so rundweg 100 Hektar Acker und da hat sich das so über die Zeit ergeben, dass wir auch mehr Filialen dazugewinnen konnten und mittlerweile auch bei Edeka, K&K Markkauf diesen ganzen regionalen Schub auch mitnehmen können und die Kaufkraft in Münster ist auch sehr da.
Ja, also verkauft ihr, reiche Leute in Münster.
Also verkauft ihr nichts direkt vom Hof oder auch?
Nee, wir haben also als solches keinen Hofladen. Wir wohnen ziemlich im Outback, wenn man das so formulieren möchte, wie in Australien. Aber gehen quasi mit unseren Produkten in den Supermarkt rein. Okay.
So, jetzt könnte man ja sagen, an dieser Stelle ist die Erfolgsgeschichte eigentlich schon zu Ende. Also für mich klingt das so, euer Hof prosperiert mit den Kühen, mit der Milch und dann seid ihr auf eine andere Idee gekommen.
Ja, richtig. Also im Jahr 2019, würde ich da jetzt wieder ansetzen, sind wir auf die Idee gekommen, umzustellen auf Bio. Also wir waren bis dato konventionell wirtschaftend. Mhm. Für unseren Betrieb haben wir da echt Zukunft gesehen und stehen mit der gesamten Familie hinter. Da kamen mehrere Dinge hinzu. Also ich habe Ende meiner Ausbildung einen Biotag gehabt. Da war ich das erste Mal selber in Berührung mit einem Biohof, stand das erste Mal auf einem Biomaisacker und war hellauf begeistert. Ich fand es mega cool. Und die Unabhängigkeit, die das Ganze mit sich bringt, habe da für mich mein Ding gesehen. Und gleichzeitig kam mein Bruder Stefan wieder aus Neuseeland, der war sehr viel am Arbeiten auf Organic Farms dort und fand die Idee des organischen Bioland-Gedankes, Gedanken sehr gut. Und gleichzeitig sind wir mit unserem Betrieb auch in roten Gebieten, wo wir weniger düngen dürfen. Wir haben mit 85 Kühen auch heutzutage einen kleinen Hof. Wir können es realisieren, die noch alle auf die Weide zu lassen. Und wir wollten auch nicht unbedingt mit der Kuhzahl wachsen. Und da haben wir dann quasi so gesehen, ach, der Umstieg auf Bio, was müssen wir denn dafür alles umsetzen? Also das waren dann nicht nur wir, die neue Generation, sondern definitiv mit unseren Eltern zusammen haben wir den Betrieb dann umgestellt. Das geht über 3 Jahre, bis man dann quasi A-Ware produziert, so nennt man das dann. Also man kann nicht von sagen, jetzt mache ich mal Bio und morgen ist das schon eine Bio-Kartoffel, die ich quasi im selben Jahr gepflanzt habe, sondern das dauert tatsächlich über 3 Jahre hinweg. Also viel Investitionen und viel Ausdauer, Energie, was man immer reinsteckt und ganz neue Routinearbeiten, die dann kommen. Und genau, durch die harte Zeit, würde ich schon so beschreiben, sind wir dann durchgekommen bis zu dem Punkt, dass wir dann Biomilch produzieren konnten und gleichzeitig während dieser Bio-Umstellung sind wir auf Startup-Gründen gekommen.
Ja, und darauf wollte ich hinaus. So, also die Milch funktioniert ja sehr, sehr gut bei euch und ihr hättet ja sagen können, das machen wir, das mit den Kühen und der Milch und so, die lieben uns alle und hier kann man gut Geld verdienen im Münsterland, wo sie alle Geld für Pferde ausgeben, da werden sie auch Geld für Milch ausgeben. Und dann habt ihr euch überlegt, wir machen jetzt Milch, aber nicht aus Kühen, sondern wir holen Milch aus Hafer. Wann bist du auf die Idee gekommen?
Also Stefan kam wieder als Vegetarier von der Neuseelandreise und ganz verändert gewesen und hat das erste Mal auf einmal dann eine andere Haferdrink-Marke dann auf den Tisch gestellt und sagte, nee, ich trinke jetzt hier nur noch Haferdrinks. Er selber aber Molkereimeister, Milchtechnologe gelernt und ja, war natürlich auch für uns so ein Ding, aber das haben wir akzeptiert und haben uns dann irgendwie mit beschäftigt, sag mal, was ist das überhaupt? Und Stefan fing natürlich auch an, Mann, irgendwie müssen wir das auch selber produzieren, das ist auch richtig cool und der Trend, der ging da auch richtig los mit den veganen Alternativen, die auch einfach richtig gut schmecken. Das war vor 10, 15 Jahren anders, denke ich, als die ersten Alternativen auf den Markt gekommen sind. So fing das an. Stefan war da tatsächlich die treibende Kraft, die das erste Mal dann einen veganen Drink auf den Milchviehbetrieb gestellt hat.
Wie habt ihr denn da reagiert?
Natürlich erstmal skeptisch und ach, ist auf eine Phase verwiesen. Ja. Von wegen, ja. Komm erstmal wieder an. Komm wieder auf die richtige Seite.
Ja.
Genau. Und das ist halt immer, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da in Westfalen ein bisschen sturer oder konventioneller sind, erstmal oder konservativer. Da ist man erstmal skeptisch und bis man dann sich mit beschäftigt.
Und sag mal, was braucht euer Hafer, damit er am Ende zum Nahrungsmittel werden kann? Also wir zu Hause bauen auch Hafer an, also 5 Hektar ungefähr. Die gehen aber zu einem Pferdefutterbetrieb. Was
macht
ihr?
Konkurrenz, die Pferde.
Ja.
Im Grunde genommen muss es einfach nur ein guter Schälhafer sein. Müsste ein hohes, ein Schälhafer. Also der Hafer, der hat eine Spelze. Und bei einer Mühle wird er
dann. Da geht's schon wieder los, ne?
Ja.
Man stellt eine Frage und denkt, man kriegt eine einfache Antwort und nichts als Fremdwörter drin. Genau. Was ist Spelze?
Ja, im Grunde genommen, der Spelz ummantelt das Haferkorn und schützt vor Krankheiten. Im Grunde genommen einfach wie noch eine äußere Haut, die man zum Müllern, also zum Mahlen des Hafers, dann aber entfernen muss, um das Mehl zu bekommen.
Okay, also die wollen wir eigentlich nicht haben.
Richtig, die wird entspelzt dann, also der Hafer wird entspelzt. Und das ist es. Man braucht einen Hafer, der ein hohes Hektolitergewicht hat, damit die Mehlausbeute wieder hoch ist. Und dann kann man im Grunde genommen auch aus fast jedem Hafer Mehl natürlich herstellen und daraus einen Haferdrink. Ja.
Und ihr macht die komplette Verarbeitung bei euch. Also ihr braucht es nirgendwo hinfahren, da verarbeiten lassen, sondern ihr habt alles auf eurem Hof?
Das war dann das Ziel im Jahr 2020. Da fing auch gerade Corona an im März, ja. Wir haben dort die Zeit auch genutzt und zu Hause viele Versuche gemacht. Die Milchprodukte stellen wir alle selber her in der Hofmolkerei. Nur der Haferdrink-Prozess, also das, was da stattfinden muss, das hätten wir so nicht hinbekommen können.
Wie habt ihr euch das denn beigebracht? Also ich meine, sitzt man dann davor und hat irgendwie so eine Handvoll Hafer und dann fragt man sich, okay, wie kriegen wir das jetzt flüssig? Oder wie?
Ja, also natürlich war am Anfang der Gedanke, ach, einfach mal Mehl im Glas Wasser aufrühren und dann haben wir es doch, oder? Dann ritzen wir das Ganze und füllen es ab. Ja. Weit verfehlt. Wir haben uns mit ganz vielen Experten dann ausgesprochen und sachkundig gemacht und immer mehr an diese Materie herangetraut. Also es war ein ganz, ganz langer Prozess. Diesen Drink, den wir heute stehen haben, der ging über 3 Jahre. Also 3 Jahre lang haben wir dran gesessen und es gab ganz viele Höhen und Tiefen.
Wie hat denn der erste geschmeckt?
Der erste hat am ersten Tag gut geschmeckt und am zweiten Tag nicht mehr gut. Das war das Problem.
Sitzt hier da so im Kreis und sagt, okay, wer muss heute probieren oder wie war das?
Man kann sich wirklich immer so vorstellen am Familientisch, also auch als wir die Naturjoghurts oder die Fruchtjoghurts, die Sorten mit Anteilen der Früchten probiert haben. Es ist immer am langen Familientisch und dann sitzt man zusammen und deckt auch irgendwie gleichzeitig schnell mal 2, 3 Generationen ab, so ein paar verschiedene Geschmäcker dabei, gerne auch mit Mitarbeitern mit am Start und am Tisch und ja, dann ist das wirklich so, dass jeder mal seine Meinung dazu abgibt und dann wird darüber diskutiert, was wollen wir ändern und ja, warum schmeckt der Haferdrink jetzt auf einmal nicht mehr am Tag 2, also da dieser Prozess, das macht unheimlich viel Spaß, aber braucht ganz viel Energie. Ja.
Nehmen wir uns mal mit durch so ein Produktionsjahr. Also wie kann man sich euren Arbeitsablauf vorstellen, bis wir dann am Ende das alles in unseren Kaffee oder Müsli schütten?
Ja, klar, also wir bauen den Hafer an, vom Frühjahr bis im August, dann wird er geerntet und dann bringen wir ihn zur Mühle, bekommen das Mehl wieder. Und das Mehl, also jetzt grob möglichst einfach erklärt, wird das, also das Mehl wird in Wasser dann aufgelöst.
Das ist Mehl, wie man es auch jetzt zum Backen nehmen würde.
Ganz genau, so okay. Kann man sich's vorstellen, Hafermehl. Und das wird dann mit einem enzymatischen Prozess nochmal aufgewertet oder quasi, also die Stärke sich zu Zucker umwandelt. Und da könnte mein Bruder Stefan natürlich mehr erzählen, der ist der Molkereimeister bei uns, der hat die Rezeptur mitentwickelt. Und wie lange man diesen enzymatischen Prozess dann halt eben gestaltet, daran richtet sich immer auch der Zuckeranteil oder der süße Geschmack dann. Aber genau, wir verzichten komplett auf Zuckerzusätze oder sonstige Aromastoffe.
Das ist eure Philosophie.
Genau, das ist das, womit wir uns abgrenzen wollen von den anderen etablierten Marken, dass wir sagen, ach komm, wir machen alles in Bioland und nur 4 Zutaten, möglichst clean, ohne weitere Zusätze.
Damit sag mal die anderen 4 Zutaten.
Also wir haben quasi Hafer, Salz, Wasser und Sonnenblumenöl.
Ja.
Und ist das so eine Art Reinheitsgebot wie beim Bier oder?
Da gibt es tatsächlich keine Reinheitsgebote. Bei Milch sind die Anforderungen viel, viel krasser oder bei Milchprodukten. Und in den veganen Alternativen, leider ist das noch so, ist da ganz, ganz wenig deklariert, festgeschrieben, was da alles rein darf. Und das ist noch ein Problem, da müssen wir eigentlich auch dringend dran.
Ah, okay. Da müssen wir unbedingt drüber reden, weil der Unterschied zu Milch. Also ihr dürft ja auch nicht Hafermilch eure Produkte nennen, ne?
Ganz genau, richtig.
Ärgert dich das?
Ja, natürlich. Also es ist eben festgelegt, dass Milch nur vom Säugetier stammen darf. Irgendwo muss man dann auch vielleicht Abgrenzung schaffen, um Klarheit zu schaffen. Was heißt ärgern? Also im Grunde genommen, wir haben uns damit angefreundet und akzeptieren das.
Sagt ihr dann Drink oder wie ist eure?
Richtig, eigentlich sagen wir immer nur Haferdrinks. Ja. Aber im klassischen Volksmund sagt man Hafermilch. Das ist so. Also da sagt, aber man wird es nirgendwo auf einer Verpackung finden, weil es ja nach EU-Gesetz geregelt ist.
Ja. Und die andere Sache ist, warum zahle ich auf Kuhmilch nur 7% Mehrwertsteuer und auf eure Pflanzenmilch 19%?
Das fragen wir uns auch. Also wer da mal in dem Dschungel der Mehrwertsteuersätze endlich mal durchgreift, wir freuen uns drauf. Also das wird höchste Zeit, dass man dort auch fairerweise mindestens genauso runtergeht auf 7% wie bei der Kuhmilch.
Ich meine, wie bescheuert ist das? Also ist das dann auch in Cafés, frage ich mich gerade, wenn ich in einen Café gehe und einen Kaffee mit Kuhmilch bestelle, muss ich mehr bezahlen oder müssen die dann mehr abrechnen?
Eigentlich muss man ja aktuell immer mehr zahlen, wenn man Ersatz
nimmt,
ne? Also ob es jetzt Mandel, Hafer oder Kokosnussmilch ist.
Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also wenn es irgendwie einen Hecki da draußen gibt, der mir das plausibel nachvollziehbar erklären kann, warum das eine so ist, das andere so, dann bin ich auch bereit, das vielleicht mal zu akzeptieren. Aber im Moment denke ich, was für ein Schwachsinn. Ja.
Erzähl uns mal was zu eurer Zielgruppe. Wer glaubst du, kauft eure Produkte? Sind das jetzt alles die veganen Lebenden oder sind das einfach welche, die mal gerne ausprobieren?
Also tatsächlich ist das schon ein ganz, ganz krasser Trend jetzt so in meiner Generation, auch vor allem in den urbanen Städten. Also je größer die Stadt, desto mehr wird dort eben tatsächlich auf vegane Ernährung gesetzt. Die Zielgruppe ist also schon jünger und ein bisschen alternativ denkend und ist natürlich auch bereit dazu, mehr zu bezahlen, weil, wie du schon gerade sagtest, der Haferdrink oder allgemein sind die alternativen Drinks noch teurer. Ich lege da eine Betonung auf noch, weil ich denke, dass wir langfristig die Kuhmilch so günstig, wie wir sie heute in Deutschland hier produzieren, nicht mehr produzieren können.
Warum nicht?
Es muss teurer werden, weil alles an Energie, an Lohnkosten in der Milchviehhaltung steigen wird. Und die Anforderungen, die Haltungsbedingungen, es wird immer teurer. Und ich glaube, dass das sich drehen wird, dass die Kuhmilchprodukte teurer werden und die Alternativen, die veganen Alternativen dann doch günstiger, weil dort auch Produktionsprozesse immer weiter optimiert werden.
Ehrlich gesagt macht das ja für mich auch Sinn. Wir haben ja in der Vergangenheit in der einen oder anderen Podcast-Folge auch drüber geredet, dass nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch allein von einem logischen Verständnis her. Also ich produziere Kuhfutter, verfütter es an eine Kuh und die Kuh macht daraus Milch. So, das ist ja schon ein Prozessschritt dazwischen, der das Ganze ja noch verkompliziert irgendwie. Kuh muss ja auch medizinisch betreut werden, um eine Kuh muss man sich kümmern, zusätzliche Arbeitsstunden und so weiter. Also wenn man sich diesen Zwischenschritt spart, indem man gleich das Futter zu Milch verarbeitet, müsste es aus meiner Sicht ja betriebswirtschaftlich ja auch viel günstiger sein. Trotzdem ist es im Moment noch teurer. Oder sagen wir andersrum, die Kuhmilch billiger ist. Irgendwie komisch, ne?
Absolut. Genau diese Schritte, die du gerade schon erzählt hast, das ist auch ein Wahnsinnsarbeitspensum, was jeder Milchviehbetrieb mitmacht. Und das liegt einfach daran, wir haben uns in Deutschland spezialisiert oder richtig in den Produktionsprozessen so weit optimiert, dass wir jetzt so günstig produzieren können. Es ist meiner Meinung nach auch an so einem Limit angekommen, dass wir Leistungsgrenzen jetzt erreichen, aber irgendwann auch dort Grenzen gesetzt sind an Leistungen, die die Kühe bringen können. Und da ist dann auch irgendwann der Punkt, okay, mehr geht jetzt nicht an Kostenoptimierung. Und deswegen denke ich, weil auch der Strukturwandel nach wie vor sehr, sehr stark da ist und ungesund, also einfach viel zu schnell vonstatten geht, dass langfristig die Kuhmilch teurer werden muss, weil sonst eben die Betriebe dazu nicht mehr produzieren können.
Ihr wollt die aber nicht verdrängen, die Kuhmilch, oder?
Wir wollen die nicht verdrängen. Ich habe es, meine ich, schon mal gemerkt, also als wir den Haferdrink rausgebracht haben, dass die Kühe Komplexe bekommen haben.
Boah, da kommt nicht, der wieder, der macht uns arbeitslos.
Ja,
als sie auf der Weide standen. Jahrelang waren wir für dich da und jetzt.
Ja, naja, ich hoffe, dass das mittlerweile wieder geht bei den Mädels, aber genau, die nehmen uns es, denke ich, nicht mehr übel. Die akzeptieren es, dass es eben auch eine Alternative geben kann.
Ist das denn mittlerweile bei euch schon ein wichtiger Standbein von eurem Betrieb? Weil ich glaube, dass Haferpreise an sich gar nicht mal so hoch sind. Und ich frage mich, ob man davon, ob das nur irgendwie eine Vision ist, die ihr von der Landwirtschaft habt, oder ob das wirklich am Ende auch aufgeht und man davon auch leben kann.
Also im Grunde genommen wollen wir die Menschen erreichen, die regionale Lebensmittel von oder aus lokaler Landwirtschaft kaufen möchten im veganen Bereich. Die Menschen wollen wir erreichen. Gleichzeitig wollen wir die Kühe nicht abschaffen.
Ja.
Wir haben aber viele Kunden schon gewinnen können. Das ist das Ziel, dass wir vielleicht auch über den eigenen Hafer hinaus auch andere Landwirte mit einbeziehen und sagen, baut doch gerne für uns Hafer an, vielleicht auch noch zu einem etwas besseren Kurs, wie der Marktpreis gerade hergibt, damit ihr auch von dem regionalen und veganen Trend profitieren könnt. Und wir unterstützen gerne dann eben auch andere Familienbetriebe mit. Also nochmal zu unserer Größe. Wir sind ein kleiner Betrieb heutzutage. Mit 100 Hektar, das hört sich wahnsinnig viel an. Das ist heute ein klassischer Familienbetrieb, so bei uns im Münsterland. Und wir wollen aber selber nicht mehr weiter wachsen, sondern sehen eigentlich die oder haben selber das eigene Interesse daran, die Vermarktung aufzubauen.
Und wie glaubst du, schafft ihr es, neben den ganzen Alternativen, die es in den Supermarktketten gibt, euch zu etablieren? Also ihr habt ja einen wahnsinnigen Preisstress, wenn man das so sagen kann.
Also wir sind im Premium-Bereich preislich angesiedelt, sind jetzt gleich auf quasi, wenn man das sagen darf, mit Oatly oder Alpro, die eben auch etablierte Marken sind und im Premium-Segment, weil wir Bioland-Kriterien erfüllen. Das können die meisten, allermeisten nicht. Viele wissen nicht, dass Bio nicht gleich Bio ist, sondern es gibt Anbauverbände, die über die Standards hinausgehen. Genau, die vier Zutaten, also damit die Reinheit, aber gleichzeitig auch unsere Story, die wir erzählen. Ey, wir sind vier Brüder, eigentlich sind wir vier vom Hof, möchten quasi auch dann sowas auf den Markt bringen und eben es nicht den Konzernen größtenteils aus dem Ausland überlassen.
Finde ich super.
Die quasi Hafer nach hierhin holen, wenn wir eigentlich den Hafer selber hier anbauen können. Gerade was in Sachen CO2-Bilanz ja auch immer mehr beachtet werden muss bei den Lebensmitteln, macht das definitiv Sinn.
Ja.
Ja. Nur mal so ein paar Zahlen. Also im Jahr 2021 sind 7,6 Milliarden Liter Milch erzeugt worden. Also ein Rückgang um 7%. Und so die Milchersatzprodukte liegen, glaube ich, so stabil bei so 13% ist, glaube ich, so der Marktanteil mittlerweile. Bei euch in der Gegend gibt es ja auch viele Milchbauern. Wie finden die denn das? Da jetzt so auf einmal so drei Jungs da mit diesen Hafersachen rummachen. Und also werdet ihr manchmal komisch angeguckt oder so?
Ja, waren jetzt einige Dinge auf einmal. Ich versuche es kurz zu ordnen. Ja. Und ich würde ansetzen bei dem Milchtrend. Also ich habe da mal eine Hausarbeit im Studium drüber geschrieben. Und ich meine, dass die Billigmilch, die vom Preis-Leistungs vielleicht am besten dasteht, tatsächlich zurückgeht, rückläufig ist. Aber gerade in den letzten Trends oder in den letzten Jahren ging eigentlich immer mehr
Weidemilch,
Biomilch oder dann regionale Marken, die dann doch wieder nach vorne gekommen sind. Also ob dieser Milchabsatz jetzt richtig so stark zurückgeht, wie es vielleicht auf dem ersten Auge scheint, ich bin gespannt, wie sich es entwickeln wird. Wir wollen aber auch keinen Menschen da draußen zum Veganer erziehen, sondern wollen diese Alternative neben der Kuhmilch anbieten. Und gerade, weil du es gerade sagtest, was sagen die Nachbarn dazu? Wir haben unendlich viele Meinungen bekommen und komische Fragen, wie könnt ihr euch dann jetzt auf einmal gegen das eigene Produkt stellen? Und das ist ja genau das, was wir auch gar nicht wollen, sondern die beiden ergänzen sich super. Hört sich total verrückt an, aber der Haferanbau auf dem Milchviehbetrieb ist richtig geil, kann man so sagen, weil die Kultur oder der Haferanbau als Gesundungsfrucht daherkommt, mega in eine Biofrucht vorgepasst.
Maya rastet gerade aus. Maya ist so eine Art Hafer-Fan, hat sie mir gerade gestanden. Irgendwie, ich glaube, die wird demnächst in so einem Hafer-Trikot kommen und wird in Hafer-Bettwäsche schlafen. Weil irgendwie hast du auch gerade Bock auf Hafer bekommen, ne?
Ja, ja, also wir bauen ja auch schon Hafer an, eben aus genau den Gründen, weil es eben gut in die Fruchtfolge passt und eine Gesundungsfrucht ist, gut für den Boden ist. Wir hatten ja gerade eben schon den Milchverbrauch in Deutschland. Dazu gehört ja auch nicht nur Milch, zumindest zu den frischen Milcherzeugnissen, sondern auch Käse, Butter, Joghurt und so weiter. Und das kann ja euer Produkt noch nicht ersetzen, richtig? Oder siehst du da Ideen, dass ihr euch auch daran traut?
Ich denke in Zukunft schon. Also wir selber sind da jetzt noch nicht dran. Nur ganz in ferner Zukunft bin ich mir sicher, dass da weiterentwickelt wird. Auch bei allen anderen Marktteilnehmern, die dann auch in Käse oder die auch vielleicht auch jetzt schon vorhanden sind, aber Alternativen bringen, um da auch alles zu ersetzen. Ja, tatsächlich.
Ach, mal schön so. Wann hast du heute schon was von deinem Haferdrink getrunken?
Heute tatsächlich noch nicht. Nee. Okay. Ich bin tatsächlich so ein Flexitarier geworden. Also ich switch manchmal hin und her, aber gerne aber auch nach wie vor noch Kuhmilch. Also ich auch gerne noch einen Kuhstall.
Ich habe mittlerweile auch beides bei mir zu Hause, Kuhmilch, weil ich finde Kuhmilch für...
Bist du auch so ein Phasentyp?
Nee, ich bin ganz ehrlich, ich finde Kuhmilch im Kaffee immer noch besser. Also ich mag das einfach lieber, aber ich benutze Hafermilch mittlerweile so für Shakes. So wenn ich mir irgendwie einen Eiweißshake mache, irgendwie Hafermilch mache ich da rein, weil dann nehme ich keine Kuhmilch.
Ah ja, so. Sehr gut. Ich habe euch ein Quiz mitgebracht. Oh. Seid ihr bereit? Habt ihr
das? Das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Ja. Frau Mokwitz, was ist denn jetzt los?
Ich war schon die ganze Zeit nervös. Wann darf ich denn jetzt hier endlich mal wieder ein Spiel mitbringen?
Ein Quiz?
Mitbringen?
Was für ein Quiz?
Und zwar sind das ein paar Fragen, die ich mitgebracht habe. Und ihr müsstet darauf mal versuchen, eine richtige Antwort zu geben.
Zum
Thema? Und es geht natürlich über Haferdrink versus Kuhmilch.
Na, das ist ja jetzt toll. Ich meine, da drüben sitzt der absolute Haferdrink-Experte und ich habe gar keine Ahnung davon.
Ja, ich kann mich aber jetzt auch blamieren, ne? Also,
ja, das ist gefährlich. Also, ich lese mal die erste Frage vor. Wie viele Befragte haben angegeben, in den vergangenen 3 Monaten Kuhmilch oder Hafermilch getrunken zu haben? Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021.
Naja, ich sag mal so, 80% haben Kuhmilch getrunken. Und vielleicht so 20% Milchersatzprodukte, Hafermilch.
Hätte ich jetzt auch gesagt, 80-20 hört
sich schon. Ja, das kann man immer sagen. Wenn ich hier vorlege, dann ziehst du da.
Dann mache ich 90-10.
Ihr wart gar nicht mal so schlecht. Also Antwort dazu ist, 69% der Befragten haben angegeben, Kuhmilch getrunken zu haben. Wir können es ja gerne ein bisschen aufrunden auf 70.
Ja.
Und 27% haben angegeben, Hafermilch getrunken zu haben.
Krass. Oh, ja. Doch so viel.
Es wächst jedes Jahr auch, der Markt, ja, definitiv. Und das ist jetzt auch gerade noch so eine Chance, die wir gesehen haben. Jetzt kann man sich noch vielleicht am Markt etablieren, aber irgendwann ist es dann auch vorbei, wenn da alle Teilnehmer dann voll sind und besetzt sind, genau.
Nächste Frage. Wie viel Fläche verbraucht 1 Liter Kuhmilch und wie viel 1 Liter Haferdrink?
In Quadratmetern dann?
Ja,
also auf 1 Liter bezogen.
1 Liter Kuhmilch, wie viel? Na, die Kuh muss ja das ganze Gras futtern, ne? Ich sag mal so ein 1 Liter Milch, sag ich jetzt mal so 60 Quadratmeter und 1 Liter Hafer 10.
Ja, ich habe es gerade auch im Kopf mal grob überschlagen. Ich habe deiner Rechnung jetzt gerade nicht folgen können, aber das für mich
ist auch falsch. Im Kopf. Daran brauchst du diesmal nicht orientieren.
Ich hätte gesagt, also die Produktionsbedingungen ganz Deutschland sind ja komplett unterschiedlich. Also manche brauchen viel mehr Fläche, also Grünlandbetriebe und Ackerbaubetriebe.
Jetzt rede ich doch nicht.
Ja. Nee, das ist doch die wichtige Erklärung, damit ich darunter was verstehen kann.
1 Liter Kuhmilch vielleicht 2 Quadratmeter und 1 Liter Haferdrink dann einen knappen Quadratmeter. Also eigentlich nur
mit
so ein
Haferdrink
Drittel.
Liegst du sehr gut, genau 0,8 Quadratmeter und bei der Kuhmilch sind es 8,9 Quadratmeter.
Das ist viel, ja.
Krass. Okay, damit geht der, also an dieser Stelle geht der Punkt, ja, geht dann.
1-1.
Wie groß sind die CO2-Fußabdrücke von Milch und Haferdrink, wenn sie an der Supermarktkasse liegen?
Boah.
Ding, 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 ding.
Wie groß, also ich sag mal so im Vergleich. Also
Was zählt denn da alles mit rein, musste man vielleicht
mal überlegen. Bei der Kuh auf jeden Fall, irgendwie so das Methan, was ausgeschieden wird von der Kuh, das ist ja auch irgendwie diese Treibhausgase und so weiter. Oder das ist ja alles nicht gesund für die Natur und für diesen Planeten. Keine Ahnung, ich versuche mal zurückzukommen. Ich würde mal sagen, 1:5. Also das ist so das Verhältnis, würde ich mal sagen. Also 1 Haferdrink, 5 Kuhmilch.
Verhältnis macht das Ganze einfacher, ne? Also das ins Verhältnis zu rücken. Dann wäre ich auch tatsächlich bei 1 zu 1:8 vielleicht sogar, ja. Mit den Ausstößen.
Okay, ich probiere euch hier mal die Antwort vorzulesen und wir schauen, ob wir die alle verstehen. Vollmilch im Verbundkarton bei 1,4 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Milch. Haferdrink im Verbundkarton 0,3. 1,4 Kilogramm zu 0,3. Kurz gefasst deutlich weniger.
Sind? Ja, also weniger als ein Viertel tatsächlich, ja. Also weniger, also 1:5 gar nicht schlecht, ja.
Siehst du, guck mal, da geht der Punkt
an mich. Zweiter Punkt wieder nicht. Ja,
was haben wir denn hier eigentlich für einen Experten eingeladen?
So, ich habe noch eine Frage. Die entscheidende, wir können wieder.
Oh, du kannst auch ausgleichen.
Wie viel Prozent Eiweiß enthalten Kuhmilch und Haferdrinks?
Das ist einfach.
Willst du anfangen? Nee, lass erst wieder cooler loslegen.
Also, ich glaube, es ist fast gleich. Ich bin mir nicht sicher, aber beim Haferdrink ein bisschen weniger. Ich sag mal so, bei der Kuhmilch irgendwie so Eiweiß 7-8% und beim Haferdrink 6-7.
Also bei der Kuhmilch liegen wir normalerweise bei 3,4%. Und
Punktlandung war das gerade bei dir.
Haferdrink, da liegen wir drunter. Und das ist eben auch genau der Punkt. Jetzt kommen wir nämlich endlich mal an Vorteil der Kuhmilch. Nährstoffmäßig schneidet da die Kuhmilch natürlich besser ab. Also beim Haferdrink kommen wir da nicht ran, nur mit Zusatzstoffen. Und beim Haferdrink hätte ich jetzt gesagt unter 3%.
Ja, genau. Also okay. Milch liegt bei 3,4 und beim Haferdrink ist es 0,6% Proteine. 0,6. Also Eiweiß, sorry.
Das sind die ganzen Pumper, die sind dann eher bei der Kuhmilch, ne?
Naja, sollten wir nicht zu laut sagen. Wir sind ja unter uns.
Aber sag mal, was macht ihr dann? Eine kurze Quizmasterin, eine Zwischenfrage ist gestattet.
Ja, gerne.
Was macht ihr dann? Pimpt ihr eure Produkte so ein bisschen oder wie macht ihr das?
Das machen viele mit zum Beispiel Calcium, sonstiges. Wir sagen, wer das machen möchte, der soll sich das selber zufügen. Wir wollen das nämlich nicht von vornherein auf alle Drinks durchgehen oder durchgeben. Und wollen eben ganz klassisch bei den 4 Zutaten bleiben.
Mhm. Ja.
Was ist denn immer deine schnelle Antwort, wenn dich jemand fragt, was ist denn gesünder?
Tja, also ich finde, ganz viel ist auch einfach dieses Gefühl, was ist mir bekömmlicher. Andererseits, tja, also die Kuhmilch wird immer sehr madig gemacht. Das ist nicht in Ordnung. Aber der Überkonsum von Kuhmilch ist natürlich, Überkonsum von allem ist natürlich auch nicht gut. Also ich würde persönlich sagen, flexitarisch ist echt eine super Sache, wenn man hier und da mal auf Kuhmilch verzichtet und dann halt mal wirklich eine vegane Alternative nimmt, macht es das umso vielfältiger, ja, die Ernährung.
Also um das nochmal klarzustellen, irgendwie, ich bin großer Fan von Milchprodukten. Also ich trinke ja auch gerne Milch und ich sehe das ein bisschen so wie du, Henning. Wir haben es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach ein bisschen damit übertrieben. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich häufiger mal gucke, gibt es nicht eine Alternative, die ähnlich geil schmeckt. Und ihr macht ja nicht nur Haferdrinks, sondern ihr macht ja noch ein paar mehr Sachen. Ne? Was steht ihr noch her?
Ich denke mal, dass du jetzt aufs Popcorn anspielst.
Schön, dass du es mal sagst. So.
Genau, richtig. Also, was passt besser zusammen als Haferdrinks und Popcorn, oder? Was meint ihr?
Ehrlich gesagt, fehlt mir jetzt gerade noch so ein bisschen die Fantasie, aber.
Ja, das war so auf jeden Fall auch in unserer Findungsphase entstanden. Als wir uns gleichzeitig mit dem Haferdrink beschäftigt haben, haben wir über alles mal so ein bisschen philosophiert und nachgedacht, was wir denn so anbauen könnten. Und Stefan ist auch ein unheimlicher Fan von Popcorn. Ist auch ganz viel Popcorn und wir hinterfragen uns immer gerne selber. Das ist, denke ich, auch immer wichtig, dass man immer selbstkritisch ist und die vorhandenen Prozesse immer wieder überdenkt. Ist das wirklich nachhaltig, was wir machen? Und natürlich, der Maisanbau bindet unheimlich viel CO2, ist eine echt super tolle C4-Pflanze, also kann richtig viel Photosynthese betreiben. Mega, aber wenn man die dann wieder durch die Rinder den Mais schickt, dann ist die Bilanz vielleicht dann nicht mehr so gut, wie sie vielleicht mal im ersten Anbau ja ist.
Ja.
Und bei Popcorn ist das echt eine geile Sache. Also Popcorn-Mais, der bindet oder betreibt ganz viel Photosynthese. Die Restpflanze bleibt als Humus dann auf dem Boden oder wird zu Humus und den Popcorn-Mais ernten wir dann. Und da, also die Idee kam einfach, was ist eigentlich mit dem Mais und warum bauen wir nicht einfach Popcorn aus? Also so entsteht das manchmal bei uns.
Lasst uns Popcorn essen für die Umwelt und die Welt retten. Ja. Du hast ja ein bisschen was mitgebracht.
Genau, richtig.
Bio-Popcorn aus eigenem Anbau. Süß, oh geil, süß mag ich. Aus Telgte.
Normalerweise das kommt der nur aus dem Ausland. Genau, also normalerweise wird ja nur importiert, weil das ist ein ganz besonderer Mais.
Teils, oder?
Also wirklich, tatsächlich von der ganzen Welt. Wenn man sich dann die CO2-Bilanz anschaut, ist natürlich auch wieder schwierig. Das ist ein besonderer Mais, der wird hier eigentlich nicht reif. Mittlerweile kriegen wir es aber hin mit einem besonderen Ernteverfahren auch noch, so einer Kolbenpflückmaschine, weil die Kolben dann noch nicht ganz fertig sind. Aber im Grunde genommen ist das eine tolle Sache, dass wir sowas jetzt auch anfangen, selber anzubauen. Und das ist parallel zu Hafermilch entstanden und deswegen Haferdrinks, sorry.
Ich habe noch mal eine letzte Frage, Henning. Hast du irgendwelche Tipps an andere Landwirte? Hast du Learnings aus deiner Zeit im Haferanbau in dem Segment?
Ja, definitiv. Gebe ich auch gerne weiter. Wir waren immer über jeden Tipp dankbar in unserer Findungsproduktionsphase und Probierphase, weil das immer viel Lehrgeld spart. Also erstmal, wenn man sich mit einer neuen Idee befassen möchte oder eine Idee hat, man muss dafür brennen. Wenn man irgendwas Neues aufbauen will, wenn man nicht dafür brennt und nur denkt, ach, ich brauche jetzt irgendwie ein zweites Standbein hier, weil vielleicht wird das hier später in 20 Jahren nicht mehr so Absatz finden, wie es jetzt aktuell noch ist, dann ist das zum Scheitern verurteilt, weil es gibt so viele Höhen und Tiefen, so zumindest unsere Erfahrung, wo man durchstehen muss, wo man als Familie auch vielleicht hinterstehen muss, komplett. Wenn man immer nur mit Gegenwind arbeiten rechnen muss, dann ist das verdammt hart.
Was ist denn so die größte Herausforderung? Ist es tatsächlich der Absatzmarkt? Wahrscheinlich, oder?
Also die erste Herausforderung ist immer die Produktion. Das Produkt erstmal so hinzubekommen in der Qualität, wie man es haben möchte. Aber irgendwann hat man diesen Punkt erreicht. Und dann ist Produktion, okay, ja, jetzt wissen wir, ist jetzt Schema F. Ne? Jetzt wissen wir, wie es läuft. Ne? Familiengeheimnis natürlich, aber dann den Absatz, ja. Das unterschätzen viele, wie auch ganz häufig mal vielleicht, ach ja, jetzt stellen wir es mal rein ins Regal und läuft nicht. Also da muss man ganz, ganz viel Energie reinstecken, wieder in Verköstigungen, in Social Media, in möglichst viel Medienpublik und das Ding nach vorne zu bringen, weil man kann nicht einfach ein Produkt rausbringen, auch wenn es noch so cool ist. Die Leute gehen in den Supermarkt, haben keine Zeit, die nehmen 2 Sekunden sich Zeit, um welchen Haferdrink zu reifen. Da muss man irgendwie auffallen, man muss die Leute ansprechen und das darf man nicht vernachlässigen.
Die Marke ist ja auch wichtig und deswegen, ich finde das ja clever, was ihr macht mit Ehrenbrüder. Ich meine, das Wortspiel ist schon ziemlich cool und dann eure Website, irgendwie so 3 Brüder, die sich gut verstehen und so. Darüber verkauft man ja auch irgendwie eine Geschichte, ein Gefühl und dann hebt man sich wahrscheinlich mit seinem Produkt von vielen anderen ähnlichen Produkten auch ab. Ne?
So versuchen wir, ja.
Ja, genau. Geil. Ihr dürft euch niemals streiten, sonst habt ihr echt ein Problem, sonst ist immer nur noch ein Ehrenbruder, sorry. Ja, dann wird's
schwierig. Wir wünschen euch auf jeden Fall richtig viel Erfolg. Cool, dass du darüber gesprochen hast und ich finde auch immer interessant, dass dann trotzdem das Traditionelle wie die Milch dir immer noch weiterhin wichtig ist.
Absolut, super. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Bleib noch ein bisschen bei uns. Wir wollen mal ganz kurz auf unsere Hörerzuschriften, hieß das früher immer.
Das klingt sehr spießig. Bei uns ist es die Hektipost.
Hektipost.
Und zwar habe ich was und ich würde da gerne auch gleich die Ach-was-Rubrik mit reinwerfen tatsächlich, denn ich glaube, vielleicht kann ich dir damit ein kleines Ach-was entlocken. Und zwar hat uns Kirstin geschrieben von der Albrecht-Terschule in Celle. Das ist eine berufsbildende Schule und Kirstin kommt aus der Abteilung Agrarwirtschaft und sie bezieht sich auf unsere Folge 20. Da habe ich mit Kuhlage nämlich zusammen darüber gesprochen und beziehungsweise du hast dir eigentlich gewünscht, dass du es cool finden würdest, wenn du an Feldern vorbeigehst und dann am Ende auch weißt, was denn da wächst.
Ja,
so ähnlich wie so ein QR-Code, du hältst dein Handy drauf und am Ende
hast du da... Die Pflanze, die da neulich bewässert wurde, hätte ich gerne sofort gewusst, was ist das denn?
Und Kirstin schreibt uns jetzt, dass es genauso etwas gibt. Und zwar sagt sie, genau das haben wir uns auch überlegt und deshalb vor 3 Jahren als Schülerprojekt den QR Landwirt gegründet. Ganz ohne die Landwirte und Landwirtinnen funktioniert es jedoch noch nicht ganz. Ein kleines Schild wird benötigt und motivierte Landwirtinnen. Und ich habe mir natürlich mal die Webseite angeschaut. Die Schüler und Schülerinnen der Schule haben wirklich unterschiedlichste QR-Codes entwickelt für unterschiedliche Pflanzen. Wenn man jetzt zum Beispiel Chipskartoffeln hat, dann könnte man sich den passenden QR dafür ausdrucken und es dann an dem Feld selbst befestigen. Man kann sich aber auch ganz andere Themen aussuchen, zum Beispiel auch zu den Tieren, die man auf dem Hof hält oder zu der Technik, die man auf dem Hof hat. Jetzt braucht es natürlich nur genügend Landwirte und Landwirtinnen, die Schilder aufstellen. Und ich hoffe, dass wir darauf jetzt mal hier aufmerksam machen können. Wir können das gerne mal in den Shownotes verlinken und damit es ganz, ganz viele Momente gibt, die du erlebst, wo du dann vor Feldern stehst und dein Handy rausholen kannst und dir dann da erklärt wird, was denn da gerade wächst.
Dass es sowas gibt. Achtung, jetzt kommt's. Ach was. Toll, vielen, vielen Dank für diese Hinweise. Wir nehmen aber auch alle anderen Kommentare zu unserer Podcast-Folge. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollen mehr machen über Milchersatzprodukte oder weniger oder wir sollen mehr über Kuhmilch machen oder wir sollen endlich auch mal über Mandelmilch reden, dann machen wir das gerne. Und auch sonst könnt ihr euch gerne mal melden, ne?
So sieht's aus. Meldet euch gerne an die E-Mail-Adresse 63hektar@ndr.de. Und ich würde voll gerne mal von euch wissen, wie sieht's denn bei euch aus? Was landet bei euch im Kaffee? Die Kuhmilch oder die Hafermilch?
Ich finde ja immer noch, dass nicht so gut schäumt wie die Kuhmilch. vielleicht seht ihr das anders. Schreibt uns gerne mal, wie handhabt ihr das so? Und ich darf euch an dieser Stelle, wenn ihr schon mal hier in der ARD-Audiothek hört oder wenn ihr noch nie da wart, geht da mal hin. Da könnt ihr nämlich noch mehr zum Thema Hafermilch erfahren. Im Podcast Quarks Daily, das ist dein täglicher Wissenspodcast, da gibt es nämlich eine ganze Folge zum Thema Hafermilch. Ist sie wirklich ungesund oder ungesünder als Milch von der Kuh? Wir haben das ja heute versucht schon mal zu klären, aber da geht es wirklich auch um den Punkt, wie sehr Hafermilch zum Beispiel den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, wenn man sie auf nüchternen Magen trinkt. Den Link zu der Folge packen wir euch in die Shownotes und wir empfehlen euch noch den super interessanten Film Besser als Milch? So gesund sind Hafermilch, Mandelmilch und Co. mit Dr. Julia Fischer, findet ihr bei YouTube auf dem Kanal von ARD Gesund.
Wow, da können wir uns mit dieser Folge jetzt mega einreimen.
Ja.
Einreihen. Sehr schön, cooler, das hat mir Spaß gemacht. Henning, vielen, vielen Dank für deine ausführlichen Geschichten vom Hof.
Ja, vielen Dank auch nochmal von unserer Seite, hat uns sehr gefreut und vielen Dank fürs Gespräch.
Kann ich jetzt bitte endlich nochmal die Tüte Popcorn haben, Maja? Also bitte, warum liegt die da drüben? Ich sage auch vielen Dank, bis zum nächsten Mal und haut euch eine Tüte Popcorn rein. Macht gut, bis
tschüssi,
bald.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.